Ich spreche heute mit Herrn Kommerzialrat Kaspar Fischbacher. Er war sehr wesentlich beteiligt an der Aufbau der Freizeitanlage Sonnrhein und auch an der Erschließung des Asitzgebietes. Lieber Kaspar, wann ist die Freizeitanlage geplant worden und wann ist sie gebaut worden?
Geplant ist es sicher schon in den frühen 60er Jahren, vielleicht auch sogar Ende der 50er Jahre. Gebaut worden ist sie dann schlussendlich 1966, wenn man jetzt von der Freizeitanlage mit dem Schwimmbad oder davon spricht. Und eröffnet bzw. in Betrieb gegangen ist es dann Ende Juni 1967.
Und war natürlich ein ganz wesentlicher Schritt für den Sommerfremdenverkehr in Leogang.
Selbstverständlich, es war nicht nur ein Schritt für den Sommerfremdenverkehr, sondern uns war ein besonderes Anliegen, auch die Gemeinde Leogang bzw. die Jugend von Leogang mit einer Einrichtung zu konfrontieren oder auszustatten, die es ermöglicht, in Leogang den sportlichen und vor allem den gesundheitlichen Aspekt der Jugend zu unterstützen.
Das heißt, es ist nicht nur ein Schwimmbad gewesen, sondern auch Sportplatz ist gebaut worden.
Sportplatz, und zwar reicht es schon etwas weiter zurück. Es ist, glaube ich, sicher in den 50er Jahren waren die Anfänge, wobei die Jugend von Leogang bereits dort Fußball gespielt hat, auf dieser Wiese, die sogenannte Spitalwiesen, und auch dann das ein bisschen hergerichtet hat und für die sportlichen Bewerbe das vielleicht der Anfang war. Und es ist dann eben zusammen mit der Freizeitanlage Sonnrhein ist dann das großzügig geplant worden, und es hat auch seinerzeit bei der Entstehung oder bei der Planung hat es geheißen Sport- und Erholungszentrum Leogang. So war der Anfang. Also war es nicht die Freizeitanlage Sonnrhein, weil Sonnrhein, das ist eigener Begriff, der dann erst später entstanden ist.
Wie dann überhaupt die Siedlung Sonnrhein wahrscheinlich gebaut worden ist.
Ja, das ist eigentlich eine Geschichte für sich. Und zwar war damals beim Bau, da sind ja schon einige Häuser droben in der Siedlung gestanden, zwar nicht alle, aber eigentlich sehr viele. Also die Siedlung an für sich hat bereits bestanden im Jahr 1967, wenn man jetzt, oder 66. Und war dann eigentlich alles unter der Ortschaft Rosenthal, zu der hat es auch gehört. Also nicht Zamberg, sondern zur Ortschaft Rosenthal. Und es ist dann diese Siedlung eben ausgebaut worden, und vor allem hat man dann für die Freizeitanlage einen Namen gesucht. Und dieser Name war sogar so weit, man hat, also damalige Bürgermeister Dr. Steidl hat einen Bewerb ausgeschrieben, sogar mit Preisversprechungen, und es sind dann einige Namen hereingekommen, die geheißen haben von Oase der Ruhe und von Birkenhain und von allen möglichen Namen sind da aufgetaucht, und das hat uns aber nicht gefallen. Und es war dann eigentlich ein Gespräch zwischen dem planenden Architekten Weninger und mir, und zwar in einem Telefonat, die ja oftmals sehr lang waren. Und dann haben wir halt gesprochen und gesprochen, und Karl Weninger sagt dann, ja, was haben wir denn oberbei? Ne? Dann sage ich, ja, oberbei, das ist der Sonnberg. Ne? Dann sagt er, ja, Sonne, das passt recht gut für diese Freizeitanlage. Dann sind wir auf Sonnbichl und alles Mögliche gekommen, und dann, bis der Name Sonnrhein eigentlich gefallen ist. Und Architekt Weninger hat dann gesagt, der gefällt mir gut, schauen wir, dass wir den durchbringen. Und so ist es auch geschehen. Und es ist dann mit dieser Namensgebung für die Freizeitanlage Sonnrhein, ist auch die Ortschaft Sonnrhein dann entstanden, mit dem eigenen Status dann, also neue Hausnummern sind vergeben worden und so weiter.
Warst du da in der Zeit Gemeinderat?
Ich war zum Zeitpunkt, also 66, 67, noch nicht Gemeinderat, war aber teilweise oder zeitweise im Gemeinderat oder in der Gemeindevertretung integriert, weil ich war das nächststehende Mandat und wir haben bei der Wahl vorher, also bei der Wahl vom 64er Jahr, da haben wir knapp dieses Mandat verfehlt und ich war dann sozusagen so Aushilfsvertreter. Und es ist damals ein paar Mal eben passiert, dass Gemeindevertreter länger erkrankt sind und ich bin dann zeitweise in der Gemeindevertretung drin und bin dann ab 1969 dann definitiv in den Gemeinderat oder in die Gemeindevertretung gewählt worden.
Was haben die Bauern eigentlich gesagt, wie man da auf diesen schönen Wiesen zum Fußballspielen angefangen hat?
Ich glaube, die Bauern haben sich da eigentlich sehr tolerant verhalten, soweit ich das heute beurteilen kann. Da ist eigentlich diese Bedenken, dass man hier einen doch wertvollen Grund für oder einen exponierten Grund mitten im Dorf, sagen wir so, für eine Turnwiese oder für ein Sportfeld verwendet, das ist eigentlich dann später erst gekommen. Und zwar, glaube ich, weniger von den Bauern, sondern eher von einigen Interessenten, die sich für die Verbauung halt einen anderen Widmungszweck sich vorgestellt hätten. Aber für die Bauern ist mir nichts bekannt, dass da hier Bedenken geäußert worden sind.
War die Finanzierung schwierig?
Sie war sehr schwierig, das war sicher der schwierigste Aspekt. Und zwar die Finanzierung, da muss ich auch ein bisschen weiter ausholen. Anfänglich hat man ja geglaubt, das soll die Gemeinde machen. Und das war dann aber nicht möglich, weil die Gemeindeaufsicht einen solchen Ansinnen nicht sehr positiv gegenübergestanden ist, soweit mir das bekannt ist oder war. Und dann hat man einen Ausweg gesucht und hat deshalb als Bauträger als Bauträger und Bauherr den Verkehrsverein hergenommen. Und zwar eigentlich aus guten Gründen. Einmal, dass die Gemeindeaufsicht nicht unbedingt die Gemeinde jetzt unterstützen muss, um solche Objekte zu finanzieren. Und zum Zweiten, dass der Verkehrsverein nach den finanzmäßigen Status eher die Möglichkeit hat, das auch zu nützen. Das heißt, die Gemeinde hätte keine Möglichkeit gehabt, das abzuschreiben und so weiter. Und der Verkehrsverein sehr wohl als Firma. Und wir haben das auch genützt und das hat uns auch gut getan, obwohl die Finanzierung natürlich die Gemeinde als Großes machen hat müssen. Aber wir haben einen Teil oder einen Großteil von den finanziellen Aufwendungen haben wir ja sowieso fremdfinanzieren müssen.
Und welche Funktion hast du da in dieser Gesellschaft gehabt?
Ich habe in der Gesellschaft, war ich der Geschäftsführer. Und auch der Inhaber der diversen Gewerbeberechtigungen. Es sind ja insgesamt, glaube ich, waren 6 oder 7 Gewerbeberechtigungen notwendig. Und die habe ich zum Teil eben, dass ich kaufmännisches Vorleben sozusagen ja aufweisen konnte. Jetzt war das keine Schwierigkeit, dass ich diese Geschäftsführertätigkeit auch fachlich ausführen konnte.
Aber du warst nicht der Bademeister.
Ich war nicht der Bademeister, nein, das ist richtig. Aber ich habe den Bademeister voll unterstützt.
Es ist, glaube ich, so im Jahr 1970 eine Erweiterung gekommen. Also es sind, glaube ich, Tennisplätze dazu gebaut worden. Es ist eine Kneippanlage gebaut worden. Ich weiß nicht, wann die Sauna
dazu gekommen ist. Das ist richtig. Es ist die Tennisplätze, also da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, nachdenken. Die Tennisplätze sind vor der Sauna gekommen. Ja, die Tennisplätze, glaube ich, haben wir 69 sowas gebaut und die Sauna 1970. Mhm. Wir haben vorher noch, aber das ist im Zuge des Baus gelungen, dass wir zum Beispiel die Minigolfanlage gebaut haben. Und zwar ist das ausschließlich mit eigenen Leuten und ich will nicht das Wort Fusch verwenden, aber wir haben das halt kostengünstigst mit Eigenleistungen gemacht, wobei auch beim Tennisplatz möglichst darauf geachtet wurde, dass wir ja mit wenig Mittel das Auslangen finden, weil es nicht möglich war, dafür Gelder zu lukrieren und es wäre auch nicht zu verantworten gewesen, da sagen wir, größere Darlehen aufzunehmen.
Und ist heute auch noch der Fremdenverkehrsverband der Träger dieser Anlage?
Seit 5 Jahren, glaube ich, nicht mehr. 4 oder 5 Jahre, ich weiß es nicht ganz genau, hat es die Gemeinde übernommen, und zwar hat der Verkehrsverein oder jetzt Tourismusverband hat das Sonnenrein abgegeben. Und es sind auch die Agenten oder die Arbeiten, die werden großteils eben jetzt von der Gemeinde gemacht. Ich glaube, dass auch weitere Agenten, die früher vom Verkehrsverein zum einen sehr großen Teil von uneigennützigen und nicht bezahlbaren Kräften, die eben von Ausschussmitgliedern und so weiter gemacht worden ist, das wird heute von der Gemeinde gemacht. Ja. Man denkt nur an die Bankerl und das Ganze.
Ja. Und wie lange warst du dann dort Geschäftsführer?
Ich war ungefähr 20 Jahre Geschäftsführer, ja, ein bisschen länger. Und zwar sagen wir, vom Bau oder von der Inbetriebnahme, ja, das war sagen wir, 66, wo eben das Ganze zu laufen begonnen hat, praktisch mit der Freizeitanlage, bis zum Jahr 90.
In welchem Umfang war eigentlich der Finanzbedarf für dieses Projekt?
Der anfängliche Finanzbedarf hat so ausgeschaut, dass man eigentlich gedacht hat, man kann das Ganze in Teilabschnitten verwirklichen. Und das war aber sehr schwer möglich, weil ein Schwimmbad ist halt nur ein Schwimmbad, wenn man es voll benutzen kann. Das heißt, wenn eben diese dazugehörigen Einrichtungen voll funktionsfähig sind. Dazu gehört natürlich, dass man das Wasser dementsprechend aufbereiten kann. Dazu gehört, dass man es auch beheizen kann. Das halt in unseren Breitengraden unumgänglich notwendig ist. Und dazu gehört, dass man die notwendigen Umkleidekabinen und sonstigen Einrichtungen eben macht. Und deshalb war dann das Dilemma, muss ich sagen, dass man mit dem Geld, dass man erstens, sagen wir das, doch innerhalb 2 Jahren, und wenn man die Zusatzeinrichtungen noch dazu rechnet, dann hat es noch ein paar Jahre länger gedauert, macht, aber dass man doch mit Ende Juni in den Betrieb gehen konnte, voll in Betrieb gehen konnte, und das war halt nur möglich, weil man dann Fremdgelder beansprucht hat. Das war vorher nicht in diesem Umfang gedacht worden. Und zwar war die Finanzierung so, aus etwa 6,5 Millionen Schilling, die der ganze Bau dann schlussendlich gekostet hat, sind 3,3 Millionen aus Darlehen des ERB und der HIPPO gekommen. Der Rest, dann sind etwa 200.000 Schilling sind von der Fremdenverkehrsförderung gekommen, dann noch einmal 100.000 Schilling aus der ASFÖ-Förderung, das betrifft das sportliche Feld, den Sportteil, und der Rest, das ist dann eigentlich, sind Zuschüsse und Zuwendungen der Gemeinde. So ist es finanziert worden, aber wie gesagt, man hat hart verhandeln müssen und wir haben manchmal die Lieferanten leid getan, weil ich gesagt habe, das ist mehr geht nicht. Und man hat natürlich auch zu einigen Finden greifen müssen. Ich denke da dran zum Beispiel, die Umzäunung, die hätte soweit ich es heute nur im Kopf habe, ungefähr 300.000 Schilling gekostet, damals sehr, sehr viel Geld. Und wir haben das Ganze dann in Eigenregie gebaut um ein Drittel, also um 100.000 Schilling. Aber wirklich, weil man halt dann eigentlich die Firmen mehr oder weniger ausgeschalten hat und nur mehr Material gekauft hat und das andere in Eigenregie gemacht hat.
Da waren auch viele Idealisten im Einsatz
dann. Es waren viele Idealisten im Einsatz und es waren vor allem, muss ich sagen, auch die Arbeiter, die man dann angestellt hat und beschäftigt hat, die waren wirklich mit einem Eifer dabei und haben tagkräftigst das unterstützt.
Ein zweites sehr wichtiges Projekt für Leogang ist die Erschließung des Asitzgebietes. Wir könnten uns heute gar nicht mehr vorstellen, ohne Winterfremdenverkehr und ohne... Du warst von Anfang an mit bei den Begründern dieses wichtigen Projektes. Wie waren die Probleme bei der Gründung dieser Gesellschaft? Ist das schwierig gewesen? Ist es einfach gewesen?
Ich glaube, das Ganze war sehr, sehr schwierig. Und zwar deshalb, man muss da eigentlich ein bisschen weiter ausholen noch. Es war ja der Vorläufer der Asitz-Bergbahnen oder der Leoganger Bergbahnen, war ja eigentlich die erste Leoganger Skilift-Gesellschaft. Und die hat ja nur den einen Lift, also den Schandteil-Lift betrieben. Und das war eigentlich der erste Lift, vielleicht nicht der erste, sagen andere, der erste ist im Badhaus gestanden, aber eine der ersten oder die erste Aufsteighilfe in Leogang schlechthin.
Nur, wer hat diese erste Leoganger Skilift-Gesellschaft gegründet?
Die erste, im Wesentlichen drin? Die erste Leoganger Skilift-Gesellschaft, die ist begründet worden von, ja, wer war da ausschlaggebend beteiligt? Das war sicher in erster Linie einmal Madreiter Toni. Das war aber genauso auch ein Rick Hans. Das war genauso ein Kirchenwirt. Also das waren die Hauptinitiatoren. Und man hat versucht, dass man möglichst eine breite Streuung, beziehungsweise dass man möglichst halt ein Geld einbringt. Und da war unter anderem auch ich dabei. Und ich war sehr gerne dabei, deshalb nicht, weil ich jetzt das da Geld losbringe, sondern weil es doch als Anfang, als bescheidenen Anfang gesehen habe. Und ich war damals schon bei dieser Gesellschaft, wobei zum Beispiel der damalige Bürgermeister Tribuser Aufsichtsratsvorsitzender war und ich war einer der seiner ersten Aufsichtsräte nebenbei zusammen mit Franz Kuhl und ich glaube noch einer war dabei.
Weißt du noch, wann die Gründung dieses...
Die Gründung, die war, muss circa 1960 oder 59 gewesen sein. Ich hätte sicher noch Unterlagen da, könnte genauer nachschauen, aber ich glaube, es war 60, glaube ich, wenn wir in Betrieb gegangen sind. Nur war das eben, wie gesagt, nur ein bescheidener Anfang und in keinster Weise zufriedenstellend. Und man hat damals versucht, etwas anderes oder etwas Größeres und etwas, eine Erschließung zu machen.
Es ist ja dann auch noch der Maike mit dem Wimpachlift.
Der Maike, das war dann schon für uns eigentlich, möchte ich sagen, für Leogang ein Glücksfall fast, obwohl dass wir es gerne selber gemacht hätten, aber es war so, dass wir es gerne angenommen haben, dass Jakob Maike eben diesen Lift gebaut hat und es ist ja auch erwiesen, dass damit der Fremdenverkehr und vor allem die sportliche Betätigung, das ja damals eigentlich mehr das Hauptaugenmerk war, dass die auch mit dem sogenannten Wimpachlift, dass das wirklich schon Dimensionen angenommen hat, die zum damaligen Zeitpunkt schon etwas zufriedenstellender waren.
Die Asitz-Erschließung ist also im Jahr 70, 71 erfolgt.
Ja, es war so. Es waren natürlich immer zwei Lager in Leogang. Also einmal hat man versucht, die Vordertaler haben andere Ansichten gehabt als die Hintertaler. Ne? Und die Vordertaler haben halt alle gemeint, man muss da rauf, über die Brunau, dass man den Zusammenschluss mit Solfelden kriegt. Und man hat gar nicht so sehr da auf den Wimpachlift und Erich Eck, das war nicht das Ziel, sondern man hat geglaubt, über die Brunau, da kann man die Erschließung machen. Das war, sind auch dann wiederholt Gespräche geführt worden, wiederholt auch mit Geldgebern gesprochen worden oder mit Experten, die sich schon mit derartigen Liftprojekten befasst haben. Und es ist halt nichts geworden, weil wirklich auf jeden Fall mal zwei verschiedene Meinungen da waren. Und dann, ein Teil war dann, wobei, die Hintertaler im Meer gesagt haben, nein, Asitz, das ist das Gescheitere, fahren wir da rauf. Und so ist es auch gekommen, dass das Asitzgebiet oder der Kirbichi, weil in Asitz sind wir im ersten Jahr eh nicht aufgekommen, dass der Kirbichi halt dann das erste Ziel war, sicher mit dem Gedanken, dass man weiter aufbauen will.
Und das Projekt haben wahrscheinlich dann diejenigen, die also das heraus forciert haben, nicht unterstützt?
Doch, zum größten Teil zum schon, größten aber Teil. Es waren halt einige der Gesellschafter, die Herausgesellschafter dieser ersten Lehrganger Skilift-Gesellschaft waren, das waren ungefähr 20 Personen, waren der Meinung, dass in Hütten das oder das Kirbichi-Projekt, das kann nichts sein, das bringt nichts, das ist ein Pleiteunternehmen, da will man nicht dabei sein. Und die haben halt dann, die sind zwar eigentlich sind sie dann notgedrungen doch dabei gewesen, weil der Anteil, es ist dann der Beschluss gefasst worden, ein Mehrheitsbeschluss, der dann diese erste Leoganger Skilift-Gesellschaft in die Leoganger Bergbahnengesellschaft eingebracht hat. Und deshalb sind auch heute noch diese Gesellschafter, die heraußen eben ihre Anteile gehabt haben, auch in die Bergbahnengesellschaft dann aufgenommen war.
Die Finanzierung war schwierig, habe ich.
Die Finanzierung war äußerst schwierig. Es war für derartige Unternehmungen war einfach kein Geld zu haben. Es wäre sicher ein leichtes gewesen für manche Banker, Verantwortliche etwas zu tun, aber es war äußerst schwierig. Und wir haben dann eben diese erste Tranche, also im 71er Jahr, wenn wir das gebaut haben, dann und dann eben einen Winter gehabt haben, der nicht gelaufen ist, und zwar das erste Wochenende, wenn wir offen gehabt haben, war ein wunderschöner Tag, der Sonntag, das kann ich mir noch gut erinnern, Freifahrt für alle. Ne? Und dann zwei Tage darauf war der Schnee weg. Und ist nichts mehr gelaufen. Das war natürlich eine Katastrophe und wir sind dann vor dem Nichts gestanden praktisch. Und wie gesagt, dann hat es noch eins gegeben, entweder vorwärts oder das Ganze vergessen wir. Und das Vorwärts ist dann doch Gott sei Dank zustande gekommen und es haben sie dann ein Dutzend von Personen gefunden, die gesagt haben, und da beißen wir rein. Und das hat folgendermaßen ausgeschaut, es ist dann Dr. Steidl gelungen, einen Geldgeber zu finden, der nicht für das Projekt selber das Geld gegeben hat, sondern der uns Gesellschaftern das Geld geliehen hat sozusagen. Also wir haben, das war eine nicht einmal eine Bank, sondern das war eine Versicherung, die hat einen gewissen Betrag zur Verfügung gestellt und diesen Betrag, da haben uns wir bedienen können. Also da hat ja jeder gesagt, oder nicht, sagen wir von uns 12, hat der eine gesagt, ja, ich nehme 200.000 und der eine hat gesagt, naja, ich traue mir ein bisschen mehr, ich nehme 300.000 und so ist das passiert und dieses Geld haben wir dann aufgeliehen.
Aber mit persönlicher Haftung.
Mit persönlicher Haftung. Und diese persönliche Haftung hat dann so ausgeschaut, dass jeder für den anderen gehaftet hat. Und das ist dann darüber hinaus, also das war dann wirklich einmal die persönliche Haftung. Und darüber hinaus haben wir dann beim Weiterbau eben mit diesem Geld auch noch viel zu wenig gehabt. Und da haben wir dann Fremdgelder, also Darlehen gebraucht. Das hat uns die Hypo damals zur Verfügung gestellt. Aber auch wieder nur mit persönlicher Haftung, nicht nur jedes Einzelnen, sondern solidarisch jeder für den anderen. Ne? Und diese 12, das war dann ein Paket und da hat jeder für den anderen gehaftet für diesen Kredit oder für dieses Darlehen, das wir dann von der Hypo eben in Anspruch genommen haben. War halt der Brocken.
Das kann man vorstellen. Ja. Der Bau selber ist schwierig gewesen?
Der Bau selber schwierig, das kann ich eigentlich nicht so beurteilen. Da war sicher Madreiter Sebastian, glaube ich, der Mann, der sich wirklich nicht, also so bemüht hat und so eingekniet hat, ob das sein eigenes Häusl war oder vielleicht sogar noch mehr. Also der war, glaube ich, Tag und Nacht nur für das unterwegs und hat sich da sehr, sehr bemüht. Also ich habe da mit dem Bau selber nichts zu schaffen gehabt.
Jetzt ist es ja der gemeinsame Skizirkus mit Saalbach. Richtig, wann ist es eigentlich zu diesem Zusammenschluss mit Saalbach gekommen?
Ja, alles, das ist, da muss ich jetzt einmal nachdenken. Das war so, dass wir mit Schönleiten damals, das zu, etwa zur gleichen Zeit entstanden ist, war ja das gleich schon möglich. Wie wir die Mulde ausgebaut gehabt haben drum, ne? Weil das ist ja dann mit der zweiten Sektion praktisch, ist ja, also 1972 ist ja dann die Mulde ausgebaut worden und dann war der Übergang schon möglich, ne? Weil dann ist ja drüben die Schönleitenbahn schon gestanden, die ja damals ist halt eine Sesselbahn hinaufgegangen, wo jetzt die Gondel fährt und es ist aber auch der Boltenlift schon als Schlepplift schon in Betrieb gewesen.
Den die Schönleitenbahn
gebaut. Den hat die Schönleitenbahn gebaut. Ja. Und da war das, sagen wir so, der kleine Grenzverkehr, der war damals schon möglich. Und die Verrechnung, das weiß ich nicht ganz genau, wie das stattgefunden hat, aber das glaube ich war mit Punktekarten, ist das abgewickelt worden. Es ist dann der große Zusammenschluss. Da kann ich jetzt das Jahr nicht genau festlegen, das weiß ich nicht genau. Obwohl, dass ich immer dabei war, aber ich weiß nur, dass zuerst da die Verrechnung etwas schwierig war und es war vor allem war auch die Verbindung etwas schwierig, weil man hat wohl reinfahren können, aber zurückfahren, das war aber schwierig. Und deshalb war außer die Schönleitenbahn, mit den weiteren Bahnen drin oder Einrichtungen war das schwierig. Das ist erst dann später gekommen und später war dann die Integration. Das heißt, dass man dann gesagt hat, so und jetzt machen wir das alles wirklich auf einer größeren Basis. Die ist eigentlich erst dann gekommen, wie wir die Gondelbahn gebaut haben. Also ist erst 1991 dann praktisch entstanden.
Und da sind dann auch die elektronischen Kartensysteme
richtig,
wahrscheinlich
da
installiert
ist dann
worden.
Schon ganz anders und dann hat man die Verrechnung, das hat man dann in den Griff gekriegt und heute ist das überhaupt kein Problem mehr. Ne? Das ist, heute registriert man jede Fahrt und man kann für jeden Einzelnen praktisch auf Knopfdruck sagen, der ist dann und dann mit den und den Lift gefahren und das ist...
Und ist jetzt die Zusammenarbeit positiv, oder?
Die Zusammenarbeit war, sagen wir so, sie war immer positiv. Sie hat positiv sein müssen, sonst kann man nichts rausholen. Nur war natürlich Saalbach immer der stärkere Partner, oder ist es heute noch, und hat natürlich versucht, sagen wir, für sich eben die besseren Karten zu haben. Und das war für uns natürlich oft sehr, sehr mühsam, dass wir, so glaubten wir zumindest, und haben da sicher recht gehabt, dass wir zu unseren teilkommen. Aber das hat sich zusehends verbessert und es ist jetzt auch eine neue Generation am Werk, vielleicht auf beiden Seiten, das muss man auch sagen. Und es ist heute die Zusammenarbeit wirklich, soweit sie beurteilen kann, eine sehr, sehr gute.